Ich finde, das ist der springende Unterschied, dass man sagt so, weißt du was, es tut mir leid, ich habe jetzt auch einfach keine Lust mehr, ich habe auch keine Kraft mehr gerade, das zu moderieren. Lass uns das jetzt bleiben und wir versuchen es später nochmal gemeinsam, ja. Das ist, da bist du in Beziehung mit deinem Kind und willst für euch alle in dem Moment auch nur das Beste. Strafe wäre zu sagen, weißt du was, wenn du weiter so rumzickst, dann wir gehen jetzt gar nicht raus, weil du kannst dir nichts anderes als rumzicken. Und wann wir das nächste Mal rausgehen, tja, das überlege ich mir noch, also so habe ich erstmal keine Lust.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia. Zusammen sprechen wir seit fast 3 Jahren, alle 2 Wochen, mehr oder weniger, mit wenigen kleinen Pausen dazwischen, über unsere Mutterschaft und die Reise mit mittlerweile insgesamt 4 Kindern. Ich habe 2 Kinder, die sind 1,5 und 3,5. Sophia, du hast auch 2 Kinder. Sag bitte nochmal, wie alt die sind.
9 Monate und in ein paar Monaten schon 4 Jahre. Also 3/3, kann man sagen.
Crazy, ey, wie die Zeit vergeht. Ja, ich finde, das sagen wir gefühlt in jeder Folge, aber du hast es in der letzten Folge auch gesagt, das ist für den Kontext, finde ich, auch immer wichtig. Wie alt sind die Kinder gerade für alle möglichen Themen? Kann man das einfach immer sehr, sehr gut einordnen. Heute reden wir über ein Thema, bei dem einige vielleicht schon beim Titel allein Puls bekommen haben. Es geht nämlich um Strafen und Drohungen bei Kleinkindern. Dazu gleich mehr. Außerdem müsst ihr uns heute versprechen, wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn da haben wir eine Ankündigung für euch, bei der uns wirklich wichtig ist, dass ihr die nicht verpasst. Und wenn ihr jetzt eh alle mit uns schon in einem Boot sitzt, dann holt doch bitte nochmal euer Handy heraus und lasst uns eine nette Bewertung da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und bevor ich euch erzähle, was euch heute im Einzelnen erwartet, müssen wir natürlich erst einmal beieinander einchecken, wie es sich im Mama-Halblang-Universum gehört. Team Rakete oder Team Zerquetscht, liebe Sophia?
Da muss ich nicht lange nachdenken. Ich bin sowas von Team Zerquetscht, leider. Ich fühle mich so, als hätte ich seit 9 Monaten nicht mehr durchgeschlafen. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe seit 9 Monaten nicht mehr durchgeschlafen. Seit meine Tochter auf der Welt ist, stille ich nachts. Und die ist eine gute Schläferin. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber in den letzten Tagen ist wieder irgendwas los. Auf irgendwas brütet die rum, sei es ein Zähnchen oder ein kleiner Infekt oder einfach wieder der nächste Sprung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht auf Spurensuche. Ich habe einfach mit den Jahren jetzt gelernt, annehmen, das geht vorbei. Und ja, ich bin einfach momentan tagsüber furchtbar müde, immer noch in meinem Winterkuschelmodus und komme dann nicht so richtig raus. Aber bin milde mit mir und ja, kann auch akzeptieren, dass ich gerade nicht so viel Kraft habe. Wie geht's dir?
Radikale Akzeptanz ist so das Stichwort oder so die Überschrift, die ich bei dir raushöre. Ja. Da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Das hätte ich mir in meinem zweiten, ersten Babyjahr vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen nehmen können oder sollen.
Wir hatten aber auch ein paar mehr Verpflichtungen, ne? Wir haben ein Buch geschrieben. Darf man immer nicht vergessen.
Ja, stimmt, natürlich.
Es war halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen deiner Elternzeit. Es war Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Genau, wie geht's mir? Ich bin auch eher Team Zerquetscht, nicht weil ich nachts ein Baby stille, sondern so zyklusbedingt, würde ich sagen. Ich habe schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich jetzt gerade die längste Zeit seit 2020, die längste Zeit am Stück nicht schwanger war.
Glückwunsch.
Oder? Und mein Körper, glaube ich, jetzt einfach immer mehr Zeit hat, sich jetzt auch von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu erholen. Die Zeit hatte mein Körper ja gar nicht nach der ersten Schwangerschaft. Also da, man sagt ja, es dauert so 2 Jahre, bis sich die Hormone wieder komplett eingependelt haben. Und die Zeit habe ich meinem Körper nach der ersten Schwangerschaft gar nicht gelassen, weil ich nach ein Vierteljahren schon wieder schwanger war. Und jetzt sind etwas mehr als 1,5 Jahre vergangen und ich bin nicht schwanger. Juhu.
Yay. Und, Glückwunsch.
Und ich spüre dafür meinen Zyklus momentan wirklich extrem. Und gerade vor meiner Periode habe ich so ein Emotionstief. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Und ich weiß zwar mittlerweile, okay, das kann nur bedeuten, meine Periode ist nicht weit, aber trotzdem kommt man ja aus den Gefühlen nicht so richtig raus. Und das ist schon eine kleine Belastung für mich und meine Umgebung. Aber ja, ansonsten habe ich nicht zu klagen. Hier geht's allen gut. Hier ist keiner krank. Also jedenfalls keiner von den Kindern.
Ich wollte gerade sagen, das ist so gelungen.
Und nee, im Großen und Ganzen, ja, fahren wir hier in positiven Gewässern, würde ich sagen.
Das habe ich noch eine Frage.
Ja.
Nimmst du Vitamin D jetzt im Winter?
Nee. Ich habe noch nie in meinem Leben Vitamin D genommen, glaube ich.
Mal zum Hausarzt gehen oder Frauenarzt, großes Blutbild machen und auch die ganzen Vitamine und sowas checken lassen. Vor allem Vitamin D im Winter. Auch als Frau ist das wichtig. Müsste ich auch mal machen. Ich nehme einfach ein Multivitamin, baller mir das rein und habe die Hoffnung, dass das irgendwie alles abdeckt.
So von DM, diese kleinen Tabletten?
Nee. Ich habe von, keine Werbung, aber ich habe so ein Athletic Stack Woman von ESN. Das ist für Frauen, das ist auch so Folsäure, Selen, Jod, es sind irgendwie 30 verschiedene Sachen drin.
Verstehe.
Und das baller ich mir momentan rein, weil ich habe keine Zeit, mir da alles mögliche zusammen zu kratzen und zu gucken, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Vitamin D hast du nicht gesehen, sondern das pfeife ich mir rein und fertig ist der Lack. Noch ein Update, was ich euch schuldig bin. Ich habe ja letzte Folge groß und breit angekündigt, dass wir jetzt wieder das Familienbett haben. Haben wir nicht mehr.
Schon wieder abgeschafft.
Das haben wir 3 Wochen gemacht. Und ich habe der Sache auch wirklich eine Chance gegeben und wir alle. Aber es ist mir zu unruhig. Und ich möchte nachts einfach nur für ein Kind verantwortlich sein, wenn möglich. Wenn mein Mann auf Dienstreise ist, habe ich ja eh beide Kinder und dann genieße ich das auch und finde das schön. Aber ja, es war einfach manchmal zu wuschelig und morgens haben die sich gegenseitig irgendwie geweckt und ich war immer so noch achtsamer und noch mehr high alert, als ich es eben sonst bin und eben auch so für meinen Sohn und nicht nur fürs Baby. Und deswegen habe ich die Männer wieder rausgeworfen. Nein, natürlich nicht, aber habe das
doch.
Ganz beziehungsorientiert formuliert mit, kein Bock mehr auf den Scheiß, ich schlaf bitte wieder alleine. Und die Männer sind wieder ausgezogen, haben sich's richtig gemütlich gemacht und es hat 2 Nächte gedauert und dann hat mein Sohn sich auch wieder umgewöhnt. Er ist in der ersten Nacht im falschen Bett gelandet, nämlich bei mir. In der zweiten Nacht hat mein Mann ihn wirklich mit dem Arm bei mir aus dem Bett gekratzt. Da war ich noch gar nicht richtig wach und dachte, oh, hoppala, Respekt, dass er das mitgekriegt hat, dass der Kleine losgewandert ist. Und in der dritten Nacht ist der Kleine auch schon wieder schon wieder im richtigen Bett gelandet. Und genau, so, Update Ende.
Update Ende. Ja, ich habe in der letzten Folge lang und breit auch dir beigepflichtet, warum ich das verstehe, dass man wieder alle in ein Bett holt. Aber genauso verstehe ich auch, warum da jetzt wieder ein Riegel vorgeschoben wurde. Wir hatten jetzt auch 2-3 Nächte, wo die Männer beisammen geschlafen haben und die Frauen beisammen geschlafen haben, weil am Ende zählt doch einfach der Schlaf. So, auf wie viel Schlaf sind wir in der Nacht gekommen, um am Tag zu funktionieren? Und wie das dann am Ende passiert, ist dann am Ende zweitrangig. Hauptsache, man hat irgendwie halbwegs okay geschlafen. Dann lass uns doch zwar ein bisschen quetschig, aber dennoch hochmotiviert in diese Folge starten, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich möchte
die Folge auch dieses Mal so ein bisschen anders gestalten. Normalerweise, wenn einer von uns eine Folge vorbereitet, war es ja voll oft so, dass man auch immer wieder so Fragen für den anderen konzipiert hat, um ihn wirklich mit reinzuholen, ihm nochmal explizit die Chance zu geben, auch was dazu zu sagen und so. Ich habe auch Fragen an dich hier in der Folge, aber ich möchte dich hier schon mal als kleinen Disclaimer offiziell dazu einladen, mir ins Wort zu fallen. Weil das, glaube ich, auch so eine sehr philosophische Folge wird, wo es viel auch ums Diskutieren geht.
Sag mir sowas nicht, Rebecca, das wirst du bereuen.
Doch. Wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt. Okay. Und genau, einfach, dass du Bescheid weißt, warte bitte nicht immer auf irgendwelche Fragen von mir, sondern grätsch einfach rein. Heute geht es nämlich um dieses nicht ganz unheikle Thema, wie gesagt, Drohungen und Strafen bei Kleinkindern, habe ich vorhin schon einmal angekündigt. Ich will euch einmal nochmal kurz konkret abholen, was euch heute erwartet. Wir sprechen über, wie sehen Drohungen und Strafen aus? Da geben wir euch ein paar kleine Beispiele aus unseren Alltagen auch oder vielleicht auch aus unserer eigenen Kindheit. Wie sind die Erfolgsaussichten? Bringen Strafen und Drohungen überhaupt etwas? Was passiert dabei in der kindlichen Entwicklung und was ist der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz? Das ist nämlich eine kleine, aber feine Unterscheidung, die ich hier auf jeden Fall mit reinholen will. Und zum Schluss wollen wir euch natürlich nicht ganz auf dem Trockenen lassen und euch auch ein paar Alternativen zu Strafen und Drohungen im Alltag geben. Ja, also das ist eine nicht ganz unkomplizierte Folge, wie ich gerade schon mal gesagt habe, weil wir damit auch gleich mehrere große Eckpunkte kindlicher Entwicklung ansprechen. Also beispielsweise die Autonomiephase, die ich auch in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, ne, wo ich gesagt habe, ey, eigentlich muss ich diese Folge nochmal aufnehmen, weil das, was meine Tochter in den letzten Monaten durchgemacht hat, das war Autonomiephase, nicht das, was irgendwie in ihrem 2. Lebensjahr passiert ist. Und aber auch ganz grundsätzlich die bindungsorientierte Erziehung. Also behaltet das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass das so die Orientierungspunkte, so die Leitplanken innerhalb dieser Thematik sein werden.
Und dazu haben wir auch eine eigene Folge aufgenommen, ne? Also zu bindungsorientiert und zur Autonomiephase. Das können wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Macht, glaube ich, Sinn, wenn man die zuerst hört, wenn man mit dem Thema noch gar keine Berührungspunkte hatte, oder?
Ja, ich denke auch. Ich denke
auch. Die geben sich die Hand. Ihr könnt auch die erstmal zu Ende hören.
Deswegen habe ich es jetzt nochmal so als Disclaimer rausgehauen, weil ich glaube, das geht so Hand in Hand, ne? Also wir würden ja nicht über Drohungen und Strafen sprechen, wenn wir nicht eigentlich auf der Insel bindungsorientiert leben würden. Ja. Und gleichzeitig ergeben sich ja diese Konflikte, die einen dann völlig kraftlos zurücklassen, ja erst aus der Autonomiephase, wodurch man dann völlig verzweifelt manchmal vielleicht eben doch zu einer Drohung oder einer Strafe gegriffen hat. Und das ist jetzt auch irgendwie die perfekte Überleitung. Denn ja, ich habe meine eigene Überleitung gerade aus Versehen schon gesagt. Wir haben Konflikte durch die Autonomiephase, die uns manchmal einfach völlig verzweifelt zurücklassen. Eigentlich wollen wir weder drohen, noch wollen wir Strafen auferlegen. Aber wir wollen am Anfang erstmal ein bisschen konkret werden, was Drohungen und solche Strafen bei Kindern überhaupt sind und wo sie sich vielleicht bei uns im Alltag doch mal eingeschlichen haben. Hast du da eine Story für uns, Sophia?
Ja, safe. Also ich habe letztes Jahr tatsächlich den Satz gesagt, wenn du jetzt nicht XY machst, dann sage ich dem Weihnachtsmann, der soll die Geschenke nicht bringen. Das ist der absolute Klassiker. Und in dem Moment dachte ich mir auch so, wow, Sophia, du bist so ein Arschloch, hab mir auf die Zunge gebissen, einmal ausgeatmet und gesagt, Moment, pass auf, was ich gerade gesagt habe, ist Schwachsinn. Du kriegst Geschenke, egal wie viel Stress und Probleme wir hier gerade haben. Vergiss, was ich gesagt habe, aber mach jetzt bitte XY. Also ja, aber ich habe diesen Satz wirklich gesagt und der kam automatisch. Also ich musste so halb lachen, halb weinen, weil ich, ja, es war einfach die absolute Hilflosigkeit. So kann ich es, glaube ich, formulieren.
Ich wollte gerade fragen,
was mein Kind tatsächlich bestraft habe ich noch nie. Also ich habe schon mal Strafen verzweifelt angedroht und dann auch gleichzeitig irgendwie wieder die Kurve gekratzt, aber mein Kind bestraft noch nie.
Was sind denn Strafen für dich?
Also ich glaube, es macht Sinn, ja, erstmal so noch einen Schritt weiter vorne anzusetzen, warum man halt Kinder überhaupt bestraft oder warum Eltern glauben, dass man Kinder bestrafen sollte, weil der Glaubenssatz, der dahinter steckt, und deswegen können wir uns gar nicht so in eine Reihe damit stellen, weil wir ja schon völlig andere Glaubenssätze haben, ist ja, das Kind ist irgendwie egoistisch oder handelt egoistisch und will nur seinen eigenen Willen durchsetzen. Das ist ja irgendwie auch so der Glaubenssatz, der dahinter steckt. Und der Gedanke ist ja, dass man Strafen dann einsetzt, um das Kind zu erziehen, aka fit für die Gesellschaft zu machen, damit es eben in dieses gesellschaftliche Konzept, was wir leben, passt und da drin irgendwie funktioniert. Und das Ziel ist ja dann eigentlich Gehorsam. Und das zeigt halt auch kurzfristig meistens Erfolge. Längerfristig nicht.
Aber da unterbreche ich dich jetzt, weil ich möchte eigentlich nicht so früh ansetzen. Ich möchte eigentlich wirklich erstmal konkret werden und einfach nur erstmal darüber reden, was sind Strafen im Alltag. Weil
das war jetzt meine Herleitung sozusagen. Also Strafen sind halt, ja.
Aber dazu kommen wir ja. Es geht ja jetzt erstmal wirklich zu dem ganzen, was ist sozusagen die Wissenschaft, die Pädagogik dahinter und wie betrachten wir die Natur des Menschen, warum er sich wie verhält. Dazu kommen wir tatsächlich gleich. Ich wollte am Anfang erstmal wirklich nur ein konkretes Bild geben, wie könnten Strafen im Alltag aus, unabhängig davon, ob wir dazu jetzt stehen oder warum sie auftauchen, sondern einfach nur ganz konkret, was sind Strafen? Zum Beispiel, was war das bei mir in der Kindheit? Fernsehverbot. Als ist eine Strafe.
Okay.
Dann Hausarrest gab es bei uns nie. Das hat meine Mutter irgendwie nie gemacht. Das hat sie mir auch einmal gesagt, dass sie das nie machen würde. Handy wegnehmen war auch so eine Strafe. An mehr kann ich oder generell wegnehmen von Dingen, sie meinem Eigentum sozusagen entziehen. Natürlich sind auch körperliche Strafen, Schläge und so weiter. Was sind noch Strafen, an die du denken kannst?
Ja, eigentlich das, was du so genannt hast.
Ja? Auch so Sachen aus deiner eigenen Kindheit, die du noch kennst?
Ich glaube, da will ich jetzt nicht drüber sprechen, so konkret.
Okay. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade schon aufgreifen wolltest.
Für mich gehört halt die Herleitung quasi mit zu der Antwort, die ich gegeben hätte, weil ich mich quasi in der Nennung von möglichen Strafen schon gleich so davon distanziert hätte. Also das gehört für mich einfach mit dazu, diese Genese sozusagen, warum man Kinder überhaupt bestraft, bevor ich jetzt genannt hätte, was halt mögliche Strafen sein können. aber ja.
Ja, ich wollte halt jemand, der sich vielleicht noch nicht damit mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der vielleicht noch keine Kinder hat oder Baby hat, wo das noch nicht so akut ist oder so, wo man ja noch nicht so unbedingt Verhalten in Anführungsstrichen korrigiert, erstmal eine ganz plastische Vorstellung davon hat, worüber reden wir eigentlich gerade. Mhm. Und das wären so die Punkte. Weil zu dem Punkt, zu dem du jetzt quasi springen wolltest, war nämlich, dass wir gesagt haben, von Anfang an, wir distanzieren uns davon. Wir sagen von Anfang an, das sind keine Vorgehensweisen, die wir machen wollen, weil wir gemerkt haben, Strafen aufzuerlegen oder Drohungen auszusprechen, macht keinen Spaß, fühlt sich falsch an. Und lass uns kurz schauen, was auf der anderen Seite, nämlich beim Kind, passiert, wenn wir Drohungen aussprechen. Weil auf den ersten Blick stellen wir fest, es funktioniert. Das Kind macht plötzlich das, was wir von ihm wollen, aber aus Angst und aus Scham. Und dazu gibt es eine Studie von Elfie Kohn, der gezeigt hat, dass Kinder nicht lernen, was und warum sie etwas falsch gemacht haben, sondern sie lernen, Strafen zu umgehen. Denn wenn die Strafe vorüber ist, ist die Sache für das Kind auch meistens irgendwie abgehakt. So, es ist was passiert, daraus folgte, mir wurde irgendwas weggenommen. Und dann gehen wir zur nächsten Situation über. Aber danach hat keine gemeinsame Reflexion darüber stattgefunden, was, wann, warum falsch war und wie wir es in Zukunft besser machen. Und damit eröffnen wir so ein bisschen das Tor für eine Negativspirale, also in der sich falsches Verhalten und Strafen einfach abwechseln. Das ist so, so das Prinzip, das dann quasi dann passiert, wenn wir in diese Strafe reingehen.
Genau, vor allem das Kind wird ja auch programmiert, völlig unlogische Argumente zu akzeptieren. Also wenn ich dich bestrafe, dann ist es nur zu deinem Besten oder das ist richtig so. Und das ist ja faktisch falsch und ein unlogisches Argument, weil Strafen tun weh, seelisch oder körperlich und schmerzen. Und das Kind wird aber programmiert, dieses unlogische Argument zu akzeptieren und eben da auch sich so zu desensibilisieren.
So im Sinne von, es fühlt sich für mich gerade schlecht an, aber mir wird gesagt, das ist gut für mich.
Genau.
Und dann wird so dieser Widerspruch.
Gaslighting in a nutshell, ja.
Ja, verstehe. Und es gibt auch eine Meta-Analyse dazu aus dem Jahr 2005, dass Strafen nicht nur die Beziehung zu den Eltern schädigt, sondern auch langfristig zu mehr Trotzverhalten führen. Also zu dem Verhalten, das wir eigentlich gar nicht wollen. Weil was ist passiert? Warum fühlen wir uns überhaupt dazu genötigt? Oder tendieren dann manchmal doch dazu, irgendwie Strafen aufzuerlegen. Wir sind einfach völlig hilflos in dem Moment, haben keine Kraft mehr, weil die Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert da irgendwie durchzubringen, einfach Kraft kostet, Dinge zu erklären, kostet Kraft. Versuchen, das Verständnis für kindliches Verhalten aufzubringen, kostet Kraft. Und diese Strafe ist dann manchmal, oder das Androhen von Strafen, ist dann so der Quickfix, der da passiert, weil ja, man eben kurzfristige Erfolge sozusagen auch hat, weil das Kind erschrickt.
Ja.
Ja.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und das ist die Seite, die ich und vielleicht spreche ich auch für uns beide auf jeden Fall nachvollziehbar finde, wo halt auch in Situationen mir dann schon mal so eine Drohung rausgerutscht ist. Das gibt noch so eine andere Seite, das, was ich am Anfang versucht habe herzuleiten, nämlich dass es halt Leute gibt, die wirklich glauben, dass das das Richtige ist, was sie tun, und dass man ein Kind bestrafen muss, damit es fit für die Gesellschaft wird und funktioniert. Eben, sie muss es doch jetzt einfach mal lernen oder er muss es lernen, sonst kommt er früher später in der Schule nicht klar. Oder sie muss es lernen, sonst wird sie im Jobleben jedes Mal anfangen zu heulen, wenn sie jemanden komisch anmacht oder sowas. Mhm. Und das ist so eine sehr schwarze Pädagogikseite, die wir, glaube ich, schon überhaupt nicht mehr, die wir schon völlig ausgeblendet haben. Aber ja, die gibt's auch noch so, ne?
Ja, ich habe das anrecherchiert, ja, tatsächlich. Es ist ganz lustig, dass du das sagst, weil das sind so zwei psychologische Grundsätze der menschlichen Natur. Also wie sehen wir den Kern des Menschen? Genau. Sehen wir den Menschen als jemanden, der immer auf seinen eigenen Vorteil aus ist und der sozial erst geformt werden muss? Oder ist der Mensch jemand, der grundsätzlich sozial ist und den wir einfach nur an gewisse Regeln heranführen müssen, um ihn
Hobbes
dann
und Rousseau.
Eben
hattest du das auch im Soziologiestudium?
Nee, ich habe das jetzt für die Folge hier einmal mich kurz in Pädagogik eingelesen.
Ja, das ist ja die philosophische Frage, ist der Mensch von Grund auf gut oder böse? Und da gibt's ja Hobbes und Rousseau, die beiden Philosophen, die man da gegenüberstellt. Das ist so erstes Semester Philosophie Studium, aber ja, das Menschenbild spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle dabei.
Genau, also ist das eher der Behaviorismus, erziehe ich den Menschen quasi wie einen Hund und sage, der hat ein Verhalten, das auf den eigenen Vorteil getrimmt ist, was ja, so wie ich das angelesen habe, auch in der Theorie einen wahren Kern hat, weil wir haben ja einen Selbsterhaltungstrieb und am Ende geht es immer darum, dass wir irgendwie erhalten bleiben, aber wir sind ja mehr als das. Oder eben die bindungsorientierte Variante, dass Kinder halt eben lernen wollen, sozial sein wollen, und wir einfach nur Mittel und Wege finden müssen, das in unseren Alltag zu integrieren. Weil natürlich wissen Kinder nicht, mal ganz konkret, also können mit 3,5 Jahren nicht abschätzen, dass ihnen hier bei mir im Flur noch ganz, ganz warm ist und kuschelig und sie jetzt gerade keine Jacke brauchen. Aber 10 Sekunden später, wenn wir aus der Haustür rausgehen, es einfach arschkalt ist und wir da eine Jacke tragen müssen. Und da müssen wir einfach diese Brücke bauen zwischen dem, was Kinder noch nicht können, noch nicht gelernt haben, aber das eben auf diese bindungsorientierte Art und Weise.
Ja, genau. Was Strafen noch machen, das habe ich auch schon angesprochen. Übrigens bei vielen Sachen, die ich hier in der Folge teile, beziehe ich mich auf die Pädagogik von Katja Saalfrank. Da habe ich ja mal eine Ausbildung gemacht, das muss ich einfach dazu sagen, weil das ihr Stoff und ihre Inhalte sind, zur bindungs- und beziehungsorientierten Erziehung eben nach Katja Saalfrank. Und ein weiterer Fakt, was Strafen machen, ist ja diese Desensibilisierung. Ne? Also dass Schmerz und Demütigung nicht mehr als schmerzhaft dann irgendwann empfunden werden, weil ja Menschen einfach dann aus Schutz da so eine Mauer aufbauen und auch ja im allerschlimmsten Fall dann so sich abspalten von dem, was sie empfinden. Und das kann dazu führen, dass Menschen später dann einfach nicht mehr so ein Empathievermögen haben oder keinen richtigen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und gar nicht richtig benennen können, was sie gerade fühlen und empfinden. Und ein weiterer entwicklungspsychologischer Faktor ist halt, dass es das Urvertrauen erschüttert. Das ist, glaube ich, der erste und wichtigste Punkt. Ne? Dieses von den Eltern bedingungslos geliebt zu werden, in jedem Zustand, mit jedem Päckchen, was man trägt, mit jedem Gefühlsausbruch, diese bedingungslose Liebe zu erfahren. Und das erzeugt dann natürlich auf lange Sicht Ängste und Unsicherheiten, weil Kinder dann auch gar nicht so richtig wissen. Vor allem, das Schlimme ist ja auch, wenn es immer hin und her springt. Ne? Also manchmal folgt dann eine Bestrafung auf einem Verhalten und manchmal nicht. Und dann wissen Kinder manchmal gar nicht und laufen auf Eierschalen. Irgendwie passiert gleich was oder nicht. Und das ist halt ein Zustand der ununterbrochenen Anspannung. Da werden Stresshormone ausgeschüttet. Genau.
Genau, also ich habe, also mir ist es auch einmal passiert, also ich habe mein Kind auch nie willentlich bestraft. So dieses, wenn, so klassische Beispiele ist ja auch irgendwie, wenn du jetzt nicht sofort mit mir vom Spielplatz runtergehst, dann gibt es auch nachher kein Eis oder so.
Ja, Erpressung, ja.
So genau, also das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Mir ist eine Sache vor ein paar Wochen mal passiert, das war auch aus einer völligen Verzweiflung heraus und ich bin völlig übergekocht einfach. Und zwar bin ich komme mit den Kindern von der Arbeit dann nach Hause und bin dann auch erstmal nochmal 1-2 Stunden ungefähr alleine mit den Kindern. Und ich habe dann Essen gemacht für beide. Wir haben hier so einen Kindertisch im Wohnzimmer, wo sie sich dann ganz Montessori-mäßig da selber dran setzen können und so weiter. Und habe dann währenddessen auch mein Abendessen irgendwie versucht zuzubereiten. Während die natürlich rumgequakt haben die ganze Zeit, mein kleiner Sohn auch immer wieder zu mir kam, auf den Arm wollte und ich aber auch völlig am Verhungern und müde und noch geschminkt. Die Schminke hat mich völlig überreizt. Ich wollte es einfach alles aus dem Gesicht haben. Also die völlige Überreizung einfach in dem Moment.
Gürtel ist zu eng. Ja. Die Strumpfhose zwickt.
Die Büroklamotten sind irgendwie unbequem.
Der BH-Bügel drückt.
Das Zopfgummi verursacht Kopfschmerzen. Man kennt es. Genau, und dann... Und dann hat meine Tochter, die spielte schon die ganze Zeit so mit ihrem Milchbecher rum und ich immer nur so, bitte Masi, stell dein Glas ab. Wenn du gerade nicht trinken willst, dann stell es bitte einfach ab. Dann darf es da einfach stehen bleiben und du kannst essen. Und immer wenn du wieder was trinken willst, dann darfst du noch einen Schluck nehmen. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Sie kippte diese Milch einfach einmal kreuz und quer über den Teppich und den Tisch. Und ich völlig entrüstet, das war so der letzte Tropfen, der das fast überlaufen gebracht hat in dem Moment, hab dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich habe einfach nur so angefangen, so, oh Mann, musste das jetzt sein und so. Und hab dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, und wenn du das anscheinend jetzt irgendwie nicht hinkriegst, dann nehme ich dir jetzt auch dein Essen weg. Und mit meiner Tochter natürlich auch so,
oh Mann,
so ja. Völlig erschüttert in dem Moment. So, hä, was ist das denn jetzt? Und auch natürlich völlig zurecht. Und ich dann auch, als ich das Essen schon in der Küche abgestellt hatte, dann habe ich auch sofort gesagt, so, hä? Stopp. Das war
fühlt sich falsch an.
Nicht gut. Hab ihr den Teller wieder hingestellt, ihr gesagt, also hat mich entschuldigt, hab ihr gesagt, dass mir das total leid tut, dass das völlig unangemessen von mir gerade war und überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Und
wenn man mal so einen Schluck auf hat, dann, die nehmen einem das ja auch nicht ab, ne? Die gucken einen dann auch so an nach dem Motto, geht's noch? Wir machen das hier nicht. Entschuldigung. Also weißt du,
Kinder, die sie regelmäßig sagt das auch mittlerweile, ne? Sie sagt auch mittlerweile so, das geht aber nicht. Sagt sie auch genauso in dem Zutfall. In dem
sehr, Tonfall. Sehr fein. So ist gut.
Also ist natürlich völlig irrational. Also die Strafe ist ja, wenn man das versucht zu definieren, ist ja dann etwas, eine negative Folge aus einer Situation, die mit der Situation per se aber nichts zu tun hat. Und ja. Ich habe auch ein ganz schönes Beispiel gelesen, um zu verdeutlichen, warum das so irrational ist und völlig unlogisch, ist zum Beispiel, ich vergesse das Leergut richtig zu verräumen. Und mein Mann würde zu mir kommen und sagen, schon so oft musste ich dir das sagen, dass du das Leergut bitte richtig wegräumst und das nervt mich und jetzt kannst du auch unsere Date Night heute Abend vergessen. So, würdest du doch sagen so, hä?
Ja.
Was? Also völlig unlogisch und das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Und das ähnliche Prinzip greift ja bei Kindern. Also nur weil das Kind jetzt den Spielplatz nicht verlassen will, hat der Spielplatz ja nicht automatisch was mit dem Besuch der Eisdiele zu tun. Sondern das ist dann einfach eine reine Machtausübung in dem Moment und sorgt eben genau für dieses Verhalten wieder und oder nachhaltig, das wir ja eigentlich gar nicht wollen.
Es ist vor allem Machtmissbrauch. Weil die Macht, die haben wir inne und die missbrauchen wir, wenn wir unsere Kinder bestrafen. Und ein Beispiel, was uns vorher nicht eingefallen ist, das Silent Treatment, also Liebesentzug. Nicht mehr mit dem Kind sprechen, wenn es irgendein Verhalten an den Tag gelegt hat, was wir nicht wollen. Mhm. Und was da, finde ich, dann immer noch so verstärkend und wirklich ja schrecklich daran ist, dass das Kind im Zweifelsfall gar nicht weiß, was es falsch gemacht hat. Warum es jetzt angeschwiegen wird oder warum jetzt gerade die Liebe entzogen wird. Das ist echt so richtige Folter.
Ich finde es halt bei solchen Sachen auch echt schwierig, gerade wenn das so Situationen sind, wo du ja selber nicht völlig ausgeruht bist. Also wenn du dich gerade nicht aktiv dazu entschieden hast, jetzt das Silent Treatment zu begehen, sondern das machst, weil du irgendwie versuchst, bei dir zu bleiben. Mir geht es manchmal so, das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge erzählt, als meine Tochter dann einen Wutanfall hatte und ich einfach emotional in dem Moment nicht dazu in der Lage war, verständnisvoll auf sie zu reagieren. Und es für mich in dem Moment die bessere Entscheidung war, einfach gar nicht zu reagieren und mich auf mich zu konzentrieren, um mich so weit zu regulieren, dass ich wieder auf sie zugehen kann.
Aber das würde ich nicht als Silent Treatment oder Bestrafung oder sowas sehen, sondern einfach als halt ein Mechanismus von dir, um nicht auszurasten, völlig legitim in einer akuten Situation. Silent Treatment wäre jetzt, wenn du halt einfach den Rest des Tages sie ignorieren würdest und dann noch sowas dazu sagen würdest, wie von wegen, dann siehst du mal, was du davon hast, wenn du ständig so ausrastest. Dann habe ich auch keine Lust mehr, mit dir zu sprechen.
Verstehe.
Und das so als Waffe benutzen. Oder über mehrere Tage hinweg oder sowas. Das ist zum Beispiel auch so ein Mechanismus, den gibt es manchmal in Partnerschaften oder zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch sowas wie dann irgendwie tagelang bei WhatsApp nicht antworten. Ne? Also wir Erwachsenen untereinander sind auch nicht immer nett zueinander. Aber bei den Kindern ist halt das Schlimme, dass die ja das überhaupt nicht für sich einordnen können. Die haben, wir sind deren Welt. Also unsere Wohnung, unser Haus ist deren Welt und wir leben denen hier unser System vor und die glauben uns alles, was wir mit denen machen. Das ist das Schlimme.
Mhm.
Und die haben keine Chance der Korrektur.
Glauben nicht nur alles, was wir sagen, sondern beziehen ja Dinge im Zweifel einfach auf sich. Also das ist ja auch dieses Perfide an diesem Silent Treatment, dass die ja in dem Moment noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes das Selbstbewusstsein haben. Am Ende, also keine Ahnung, wenn mich jetzt dann jemand einfach tagelang bei WhatsApp ignorieren würde, obwohl ich wüsste, wir hätten vielleicht was zu klären oder da ist irgendwas oder so, dann würde ich ja im Zweifel irgendwann denken, ja fuck you. Dann lass es halt, dann ist es halt dein Issue, aber nicht mein Problem. Aber so weit können ja Kinder noch gar nicht denken. Die denken halt im Zweifelsfall, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Oder nicht, was habe ich falsch gemacht, was ist falsch an mir?
Ich bin falsch, genau. Ich bin schlecht, ich bin böse. Ja. Und du könntest ja auch eine Freundin fragen. Ein Kind halt nicht, also mit 3 Jahren.
Ja.
So. Und da übrigens auch ein Thema, viele sagen ja immer so, ja, nicht so früh in die Kita und Kitas sind so schlimm und Kinder gehören zu den Müttern und bla bla bla. Kitas zum Beispiel sind eine wichtige Institution in der Gesellschaft, weil halt da Kinder auch eben aufgefangen wird, denen es nicht so gut zu Hause geht. Finde ich, wird immer wieder außer Acht gelassen. Wir leben halt in einer sehr reichen Bubble, in unserer bindungsorientierten Bubble. Sehr, sehr, sehr vielen Kindern geht's ganz anders zu Hause und die erfahren in der Kita halt Bindung, die sie zu Hause nicht erfahren.
Ja, und wenn über Kitas momentan gesprochen wird, dann ja ganz oft in so einer negativen Konnotation, ne? Von wegen zu wenig Personal, zu wenig Leute, die sich wirklich um die Kinder kümmern können und da werden Kinder vernachlässigt oder noch schlimmer, es kommt zu Missbrauchsfällen oder so. Aber die positiven Seiten von Kitas werden wenig beleuchtet. Schade eigentlich.
Ja.
Tja, sagt sie.
Ist so die Natur des Menschen, dass wir immer die negativen Dinge sehen. Nein, die guten nehmen wir dann oft für selbstverständlich. Und bei den schlechten sind wir natürlich in großer Aufruhr, weil die emotional was mit uns machen, ne?
Ich habe nämlich noch einen Punkt, zu dem ich gerne überleiten würde, den nächsten Punkt. Man könnte ja jetzt denken, ach, wenn es irgendwie keine Strafen gibt oder keine Drohungen, ist das eine anti-autoritäre Erziehung und die Kinder dürfen einfach machen, was sie wollen. Und diesem Kritikpunkt will ich einfach so ein bisschen direkt schon mal wegbrettern.
Vehement widersprechen.
Ja, indem wir nämlich darüber sprechen, was der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte dich erstmal fragen, was für dich der Unterschied ist. Ganz offen.
Ich weiß nicht, was du damit meinst, ehrlich gesagt. Deswegen
du weißt nicht, was
ich damit
meine. Ich gebe dir ein Beispiel, das bei uns passiert ist. Das ist für mich keine Strafe, sondern das ist für mich eine konsequente, aus der Situation folgende Handlung. Wir hatten hier die Situation, also mein Sohn läuft ab und zu gerne mal mit der Fernbedienung durch die Wohnung. Nicht, weil er damit irgendwas macht, sondern der hat die einfach gerne in der Hand. Und es ist passiert, dass der dann einfach random angefangen hat, damit seine Schwester zu hauen. Aus dem Nichts.
Boys will be boys.
Und ich bin natürlich dazwischen gegangen. Ich bin einmal dazwischen gegangen. Ich bin zweimal dazwischen gegangen. Ich bin ein drittes Mal dazwischen gegangen. Ich habe beim dritten Mal gesagt, auch wenn er das natürlich noch nicht verbal vielleicht so versteht, aber trotzdem einfach so fürs Prinzip einfach früh anfangen, habe ich ihm gesagt, wenn ich dir nicht vertrauen kann mit dieser Fernbedienung in der Hand, dann muss ich dir das wegnehmen, weil wir uns hier nicht in dieser Familie oder grundsätzlich hauen wir uns nicht. Und wenn ich dir damit nicht vertrauen kann, dann nehme ich dir die Fernbedienung weg. Und das habe ich dann beim vierten Mal auch getan. Das ist für mich eine Konsequenz, aber keine Strafe, sondern eine konsequente Durchsetzung der Grenze, die ich da gesetzt habe.
Ja, finde ich total legitim und wichtig. In der Situation hast du schützende Gewalt angewendet. Also du hast deinem Sohn in Anführungsstrichen gewaltvoll die Fernbedienung entwendet, um deine Tochter eben vor Schlägen mit der Fernbedienung zu schützen. Und das ist absolut richtig. Da bist du in der elterlichen Führung gewesen. Und was den Begriff Konsequenz angeht, also ich beziehe mich da jetzt wieder auf das, was ich von Katja Saalfrank gelernt habe und was sie auch in ihren Büchern schreibt. Sie redet immer so von natürlicher Konsequenz, weil dann gibt's halt Eltern, die irgendwie ankommen und sagen, na ja, aber wenn er das Essen halt auf den Boden wirft, ne, dann ist das Essen halt nicht mehr auf dem Teller. So, das ist dann halt die natürliche Konsequenz, dann ist dein Essen halt weg. Und da kann man halt schnell auch wieder so in was Dogmatisches rutschen und halt eine Strafe natürliche Konsequenz nennen, im Sinne von, wenn du nicht, dann muss ich halt. Und dann ist es eben doch wieder eine Strafe, nur irgendwie netter verpackt. Aber das konkrete Beispiel, was du jetzt gerade erzählt hast, da würde Katja Saalfrank sagen, wahrscheinlich, das ist halt eine konsistente Haltung. Also Konsequenz versus Konsistenz in der elterlichen Führung und in der Haltung, dass man eben Grenzen auch authentisch kommuniziert, durchsetzt und da einfach immer so ein erwartbares Verhalten auch für das Kind zeigt. Und von daher, ja, es ist total wichtig, ist ein sehr gutes Beispiel. Und diese Konflikte sind super, super wichtig für die Eltern-Kind-Beziehung, weil auch in solchen Situationen findet Beziehung statt und auch in solchen Situationen wird dann schlussendlich die Bindung gestärkt, weil wir eben authentisch sind, weil wir führen und weil wir halt nicht hilflos unsere Führung aus der Hand geben, sondern einfach für unsere Kinder da sind in der Situation, in der sie uns brauchen. Nämlich zum Beispiel hier Moderation von Geschwisterstreit und Geschwistergewalt.
Aber dein Beispiel habe ich jetzt, glaube ich, nicht verstanden. Also wenn das mit dem Essen, das dann auf dem Boden ist und es ist quasi weg, inwiefern ist das eine Strafe?
Ja, dieses du wirfst dein Essen auf den Boden, dann nehme ich es dir halt weg. So, dann willst du nicht, dann
dann nehme ich dir den ganzen Teller weg. Ah,
also
okay.
nicht nur du hast irgendwie eine Banane in 5 Stücken geschnitten, eins wirfst du auf den Boden, das kannst du nicht mehr essen, sondern ein Stück Banane wird auf den Boden geschmissen. Aha, okay, wir werfen mit Essen, alles klar, dann willst du wohl keine Banane, zack, weg. Das wäre halt eine Bestrafung und manche nennen das dann natürliche Konsequenz. Wie gesagt, es ist auch immer eine Gratwanderung, wie man etwas kommuniziert. Und mit welchem Tonfall und mit welcher inneren Haltung auch, ne? Aber ich hoffe, der Unterschied ist irgendwie ein bisschen deutlich geworden.
Ich finde es halt wirklich eigentlich ein Punkt, den man so ein bisschen noch ausdiskutieren kann, weil das ist wirklich so ein schmaler Grat. Und gerade, also wir hatten das Anziehthema, war bei uns halt total groß. Und ich war da wirklich teilweise auch so ein bisschen verzweifelt, weil meine Tochter einfach, wenn sie gewollt hätte, in ganz, ganz dünnen Sommerklamotten einfach auf die Straße gegangen wäre bei -2 Grad.
Ich war Zeuge im Urlaub. finde ich auch schwierig. Also,
weißt du,
ich habe mich dann auch so gefragt, so wie würde ich damit umgehen? Das ist irgendwie so, zieh dir was an, es ist kalt. Weißt du? So. Ja, aber ist ihr kalt? Also friert sie? Weil sie hat ja ein ganz eigenes körperliches Empfinden.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei -3 Grad und einer Dreiviertelhose und einem Tanktop nicht frierst.
Aber draußen würde sie doch safe irgendwann anfangen zu frieren, oder?
So, keine Ahnung, aber sie zieht es halt nicht an, weißt du? Sie sagt mir dann auch nicht, mir ist kalt.
Bei meinem Sohn zum Beispiel ist es so, in der Kita bei ihm ist es immer so brutal warm, dass ich da auch jedes Mal Schweißausbrüche in der Garderobe kriege und immer richtig gestresst werde, weil ich in meinen Sachen so anfange zu schwitzen und merke dann auch schon, wie bei mir so ein bisschen so hochkocht von wegen, komm, mach doch mal schnell, zieh dich an, los, raus. Und er will immer seine dicke Winterjacke oben in der Garderobe nicht anziehen. Und mir war halt relativ schnell klar dann so, okay, ist logisch, weil hier ist es mega warm, aber jetzt ist unser Ritual, er nimmt sie mit raus und zieht sie draußen an, sobald ihm kalt wird. Und darauf kann ich mich dann irgendwie auch verlassen. Aber klar, das Experiment muss man natürlich erstmal wagen. Ne?
Also wir haben es auch ein paar Mal gewagt, aber sie macht's halt nicht so. Also ich bin da wirklich, und da war ich mir dann auch teilweise unsicher und habe dann gesagt, irgendwann, nee, ich zieh dir jetzt die Jacke an. Hm. Auch gegen deinen Willen. Weil es ist kalt und du fängst dir irgendwas ein.
Ja, das Problem ist, wenn man einmal in so eine Spirale reinkommt, dann werden halt genau diese Situationen ja auch von Mal zu Mal nicht unbedingt schöner, ne? Also wenn dann einmal bei einer Jacke anziehen irgendwie Gewalt mit im Spiel war, dann wird das Kind nicht beim nächsten Mal denken, oh ja, da kommt die Jacke, ich freue mich drauf, weißt du, was ich meine?
Ja, aber was ist dann die Alternative, weißt du? Weil die Alternative wäre ja gewesen, ich lasse meine Tochter in absolut dünnen Sommerklamöttchen bei Minustemperaturen draußen rumlaufen. Und das mache ich halt auch nicht. Und dann frage ich mich so, okay, über welchen Schatten springe ich, weißt du?
Ja, voll.
Und also mir geht es jetzt irgendwie gar nicht darum, hier irgendeine Absolution oder irgendwas zu bekommen, sondern nur aufzuzeigen, dass solche Situationen einfach wirklich manchmal keine, irgendwie nicht eine Frage von richtig oder falsch sind und es kein Schwarz und Weiß gibt, sondern manchmal ist es auch so eine Lose-Lose-Situation am Ende. Also es gibt dann irgendwie keine Situation, wo alle super zufrieden aus der Lage irgendwie rausgehen.
Ja.
Das will ich damit, glaube ich, sagen, dass der Anspruch nicht sein kann, immer einen Weg zu nehmen, der vielleicht anstrengender ist, aber am Ende alle happy sind, sondern es manchmal auch passieren kann, dass die Situation super unbefriedigend gewesen ist und trotzdem langfristig die richtige Entscheidung war.
Ja.
Ich will halt nicht, dass aus dieser Folge der Eindruck entsteht, wir wissen, wie es richtig geht. Und wie man absolut keine Strafen anwendet.
Das ist hoffentlich klar.
Ja, weil, I don't know. Also ich will es einfach nur nochmal sagen, dass wir jetzt nicht für jede Situation so das Patentrezept haben und irgendwie einfach wissen, wie man im richtigen Winkel auf die Knie geht, dem Kind auf Augenhöhe begegnet und dann automatisch perfekt die richtigen Worte und die super Geduld und Die Mutter Therese. Aber
darum geht es ja in der Folge ja auch gar nicht. In der Folge geht es ja darum, warum wir unsere Kinder nicht bestrafen. So, das hat ja erstmal mit einem gewissen Autonomieverhalten oder sowas nicht unbedingt zu tun, sondern in der Folge geht es ja in erster Linie darum, warum wir unsere Kinder eben nicht bestrafen und was es mit Strafen auf sich hat, warum das einfach ganz objektiv nicht gut ist. Aber ja, was bei uns immer ganz gut klappt, ist es halt irgendwie spielerische Wege zu finden. Oder halt, ja, zu schauen, wo kann ich helfen, dass halt ein gewisses Verhalten, ich sag mal, abgestellt wird, was gerade unerwünscht ist. Also wenn mein Sohn ein Verhalten zeigt, das halt bei mir unerwünscht ist oder unangemessen und wo man jetzt oldschool zu einer Strafe greifen würde, da schaue ich halt irgendwie, okay, was braucht er gerade? Klar, das ist auch dieses Bedürfnisorientierte. Meistens mangelt es halt an irgendwas. Aber Beispiel bei uns ist nach der Kita, möchte ich gerne, dass wenn wir nach Hause kommen, er seine Jacke aufhängt und seine Schuhe aufs Brett stellt und seine Mütze und Schal an die Garderobe hängt. Also der hat so eine Kindergarderobe. Und das halt nicht im Flur einfach liegen lässt. Weil ich kann halt nicht, also klar kann ich, aber ich finde, das ist halt etwas, was schön ist, wenn alle Familienmitglieder daran arbeiten, nämlich in den Gemeinschaftsräumen gemeinsam auch Ordnung zu halten. So. Und nach der Kita ist er erschöpft, verstehe ich. Und dann legt er sich manchmal auf den Boden und sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich habe keine Kraft, ich mag jetzt aber nicht. Und klar könnte ich ihn irgendwie versuchen zu zwingen oder zu erpressen. Ich weiß, das ist nicht der richtige Weg. Und was jetzt zuletzt immer funktioniert hat, ist, okay, brauchst du Unterstützung? Dann nickt er und dann sage ich, jeder nimmt eine Sache. Ich nehme einen Schuh, du nimmst einen Schuh. Oder ich sag, komm, wir gucken, wer ist schneller. Oder halt irgendwie, ne, spielerisch. Oder komm, die Jacke geht noch mal kurz eine Runde durchs Wohnzimmer spazieren. Die rennt noch mal durchs Wohnzimmer. Dann gehe ich mit der Jacke so, als würde halt da ein Mensch drin sein. So ein Unsichtbarer, der mit der Jacke spazieren geht. Und dann muss er halt lachen. Und dann gibt das einen ganz anderen Vibe in die Situation. Ja, für so einen Scheiß hat man auch nicht immer Lust und Kraft. Und manchmal rutscht mir dann auch so, häng jetzt deine Scheißsachen auf. Es muss doch einmal irgendwie funktionieren. Safe. Also, ne? I'm not a saint. Ja.
Ich habe auch wir haben wirklich im letzten Dreivierteljahr haben wir über alles diskutiert. Alles. Ich meine alles.
Ja.
Und ich habe mich regelmäßig dann abends auch gehört, wie ich gesagt habe, Mase, ich will mit dir nicht über jeden Scheiß diskutieren. Wirklich nicht. Putz dir jetzt die Zähne. Und an guten Abenden ist es dann auch passiert. Und an schlechten muss ich dann irgendwie an meinen Mann abgeben oder.
Ich kenne das nicht. Aber ich hatte sowas auch. Vor allem, wenn ich mit beiden Kindern alleine bin, dann ist mir auch schon mal rausgerutscht von wegen, ey, ich bin mit euch beiden alleine den ganzen Tag. Ich kann jetzt auch einfach nicht mehr. Es ist spät abends. Wir wollen uns doch einfach nur Bett fertig machen. So bitte, bitte, bitte putzt jetzt einfach die Zähne oder zieh dir einfach den Schlafanzug an. Und er verdreht dann so die Augen so, oh Mann, na gut. Nach dem Motto, okay, dann drehe ich jetzt nicht noch 3000 Schleifen. Ich hatte gerade Spaß, okay? Na gut, dann mache ich es ohne Spaß. Aber ja, sowas kann dann auch wieder so ein Humor irgendwie in eine Situation reinbringen. Aber puh, also bei mir ist alles zwischen übelst bindungsorientiert bis hin zu Brüllen aus vollster Kehle, beherrsche ich alle Graustufen.
Genau, du hast jetzt die Alternativen eigentlich schon angesprochen. Das wäre so der letzte Punkt, zu dem ich gekommen wäre. Aber eigentlich hast du ihn jetzt abgefrühstückt. Mehr Punkte habe ich nämlich auch nicht. Also spielerische Ansätze, bei uns funktionieren gerade Wettrennen total gut.
Ah, cool. Wie sehen die aus?
Dass ich einfach sage, kannst du dir schneller den Schlafanzug anziehen oder Mama?
Sehr gut.
Und dann flitzt sie los. Und dann wenn ich schon so ansetze, auch mit, ich rede immer genau mit der Tonlage dieses, kannst du das schneller oder ich? dann grinst sie auch immer schon so, genau, weil sie weiß, was jetzt kommt.
Ach, schön.
Das funktioniert gerade total gut. Ich habe auch den Eindruck, sie hat ihren Sprung gerade auch so größtenteils durch. Also diese Autonomiephase ging jetzt wirklich fast ein Jahr. Also letztes Jahr so im April ungefähr ging das los. Und also kurz vor ihrem dritten Geburtstag. Und ich habe das Gefühl, sie ist von heute auf morgen ein anderes Kind. Und
neues Update draufgeladen.
Ja, also dieses Update war wirklich ein Major-Update. Das war wirklich eine ganze Software-Neuinstallation.
Ich weiß total, was du meinst. Merkt man das auch so bei der Impulskontrolle? Also, dass dann auf ein Nein oder irgendwas nicht sofort so extrem reagiert wird, sondern man denkt so, wo bleibt der Wutanfall? Hallo? Alles okay?
Ja.
Ich habe das jetzt auch so suggestiv gefragt. Du kannst jetzt gar nicht Nein sagen.
Also doch schon. Also sie, doch. Also wobei das eigentlich nie unbedingt das Problem war. Okay. Das Problem war eher, dass sie alle 3 Sekunden ihre Meinung gewechselt hat.
Ah, okay.
Und du konntest es dann gar nicht richtig machen. Also es war dann auch egal, was du entschieden hattest oder wie kooperativ du ihr begegnet bist. Es war dann irgendwie alles ganz schnell wieder falsch und dann doch wieder richtig und du konntest dich irgendwie auf nichts so richtig einstellen. Aber was sie eigentlich ganz gut kann, ist so dieses, sie sagt, sie will eine Maisstange oder so und wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg zu Hause von der Kita. Ich habe eigentlich immer irgendeinen Snack dabei, aber sagen wir mal, die Tüte ist jetzt leer. Und ich sag dann, okay Maus, ich habe dich gehört, du willst eine Maisstange. Ich habe jetzt aber hier gerade keine im Auto. Du musst bitte warten, bis wir zu Hause sind. Und dann wiederholt sie das nochmal und sagt so, okay, wenn ich zu Hause bin, kriege ich eine Maisstange. Dann sage ich, ja genau, gut zugehört.
Ja.
Und das geht eigentlich ganz gut, ja.
Ja, da hast du dann automatisch das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt, ne? Also diese Sicherheit, wann bekomme ich etwas und hast das kindgerecht erklärt und daran kann sie sich dann festhalten. Mein Sohn macht das auch mal. Deswegen dieses Plänemalen, ja, was ich mit ihm mache, seit er gefühlt 5 Monate alt ist. Ne, ich habe jetzt auch wieder einen Plan gemalt. Mein Mann ist auf Dienstreise, habe genau aufgemalt zur Kita. Dann kommt eine Babysitterin, von der wir jetzt Unterstützung manchmal haben nachmittags und dann kommt Papa wieder und so weiter. Und dann setzt er sich echt von dem Plan und erklärt mir den genauso, wie ich ihm den erklärt habe. Dann denkt man sich auch in solchen Momenten, ach, die ganze Arbeit, scheinbar scheint sie irgendwie zu fruchten.
Ich sage dir, ey.
Spielerisch, ich kann ja noch mal kurz so droppen, was bei uns Gamechanger waren, ist die Anziehstraße. Also wir legen alles auf die Gleise quasi, Socken, Hose, Unterhose, in der Reihenfolge, also Unterhose, dann die Hose, in der Reihenfolge, in der es angezogen wird. Und dann fährt der Zug die Anziehstraße ab. So. Sorgt für Freude. Oder auch, Kind zählt bis 10, macht die Augen zu und ich verstecke die Klamotten im Zimmer und das Kind muss danach die Klamotten suchen. Das waren so die 2 großen Spiele. Anziehmännchen auch, dass man die Klamotten hinlegt auf den Boden wie so ein Männchen. Auch ganz lustig. Anziehmännchen ist bei uns ein tägliches Ding. Dabei belassen wir es. Also der Zug, der fährt nicht mehr und Verstecken ist auch nicht mehr notwendig. Ein bisschen weniger Effort. Mit dem Anziehmännchen, genau. Ja, spielerisch versuchen. Oder zum Beispiel, gestern waren wir im Bad und mein Sohn hatte keine Lust, Zähne zu putzen. Und ich habe aber Zähne geputzt und die Kleine saß auf dem Schoß und die hat mir immer in meine Zahnbürste reingegriffen. Und dann sah das so aus, als würde sie mir die Zähne putzen. Mhm. Wir haben uns alle schlapp gelacht. Und dann wollte er natürlich auch, dass sie ihm die Zähne putzt und so. Und zack, Thema gelöst.
Ja, verstehe. Ich glaube, also wir haben, bis auf diese Wettrenngeschichte, die wir jetzt auch wirklich erst seit einer Woche oder so haben, habe ich gar keine weiteren Tipps, weil ich glaube, ich das letzte Dreivierteljahr einfach nur ausgehalten habe, was das angeht. Weil, also wie gesagt, sie hat sich halt einfach, wenn ihr euch da jetzt irgendwie gesehen fühlt, weil das bei euch vielleicht auch genauso zu Hause ist, sie hat sich einfach alle 3 Sekunden umentschieden und ich konnte mich dann gar nicht vorbereiten. Ich konnte gar nicht genug Vorbereitungen treffen, genug Vorentscheidungen. Man macht das ja automatisch, ne? Dass man mit sich selbst Kompromisse schließt, auf was kann ich selber verzichten oder was kann ich mit mir vorher schon umplanen, damit ich das irgendwie so konstruiere, dass alle zufrieden da jetzt irgendwie einfach nur die Haustür verlassen. Und das ging halt nicht mehr. Also ich habe in einer Sekunde gesagt, hey, hast du Lust rauszugehen? Wir holen uns noch ein Babychino und gehen dann auf den Spielplatz. Und sie dann so, ja, Spielplatz. Und dann 3 Sekunden später, nein, ich will aber nicht. Und dann, also so flexibel ist kein Mensch, dass du das in 10-mal innerhalb von einer halben Stunde irgendwie mitmachst.
Und dann sagt man dann gut, okay, dann nicht. Und eine halbe Stunde später, hä, wir wollten doch auf den Spielplatz.
Ja, ich will aber raus auf den Spielplatz.
Du hast gesagt, wir wollen doch nicht. Also was denn jetzt?
Und dann sag ich halt irgendwann, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe, so habe ich dann gesagt, so nee, wir gehen jetzt nicht raus. Also wir bleiben jetzt hier. Und dann natürlich Wutanfall, weil ich will aber auf den Spielplatz.
Ist das eine Strafe in dem Moment zu sagen, wir gehen jetzt nicht raus? Schon irgendwie ein bisschen, ne? Aber eine, die wir dir mal durchgehen lassen.
Weiß ich nicht. Nee, ich würde nicht sagen, dass das eine Strafe ist. Ich würde sagen, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, zu der du offensichtlich nicht in der Lage bist.
Okay,
Und das kann ja Kinder, also bedürfnisorientiert mit Wahl lassen hin oder her, aber das kann ja Kinder auch einfach überfordern. Und ich glaube in dem Fall, und das ist ja glaube ich auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, sind Kinder ja einfach mit sich selbst überfordert und dem Wissen, ich habe einen eigenen Willen, aber ich habe auch einen Elternteil oder eine Familie, der ich zugehörig sein möchte, in der ich mich sozial integrieren möchte. Und dann führt das regelmäßig zu so Error-Anzeigen im kindlichen Gehirn. Und ich würde dann sagen, das ist keine Strafe, sondern ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, zu der du nicht in der Lage bist. Ich bin dann auch bereit, Kompromisse zu schließen und zu sagen, pass auf, wir gehen jetzt nicht raus, weil ich habe jetzt auch ehrlich keine Lust mehr. Aber wenn nachher, wenn dann Papa vom Sport wieder da ist, dann können wir gerne alle zusammen rausgehen und halt dann irgendwie eine Alternative bieten oder so.
Ja.
Ich sage ja nicht, wir gehen jetzt nie wieder raus.
Genau. Nee, das ist aber auch wirklich, das ist gut, dass wir das Beispiel jetzt nochmal aufgebracht haben. Ich finde, das ist der springende Unterschied, dass man sagt so, weißt du was, es tut mir leid, ich habe jetzt auch einfach keine Lust mehr, ich habe auch keine Kraft mehr gerade, das zu moderieren. Lass uns das jetzt bleiben und wir versuchen es später nochmal gemeinsam. Ja, das ist, da bist du in Beziehung mit deinem Kind und willst für euch alle in dem Moment auch nur das Beste. Strafe wäre zu sagen, weißt du was, wenn du weiter so rumzickst, dann wir gehen jetzt gar nicht raus, weil du kannst ja nichts anderes als rumzicken. Und wann wir das nächste Mal rausgehen, tja, das überlege ich mir noch, also so habe ich erstmal keine Lust. Hm. Das ist ein Weltenunterschied. Es ist erstmal der gleiche Outcome, aber es sind Weltenunterschied in der Kommunikation, ja. Hm. Und dein Menschenbild in dem Moment war ja auch nicht irgendwie, du zicke, du willst es nicht anders, sondern so, okay, stopp, es funktioniert gerade nicht, wir versuchen es später nochmal.
Und keiner ist unbedingt schuld. Ich weiß ja auch in all dem Frust, sie kann gerade nicht anders, sie macht das nicht absichtlich.
Genau.
Sondern sie versucht sich da selber gerade den Weg durch ihr Labyrinth irgendwie zu gestalten. Und trotzdem hat es mich, weil es auch echt so lange war und wir über Monate keinen Morgen hatten, der nicht im Geschrei endete und du schon morgens mit deinem Cortisolspiegel durch alle Decken durch bist, habe ich mich auch irgendwann solche Sätze sagen hören wie, ey, immer gibt's hier Geschrei, jetzt ist mal Schluss mit dieser schlechten Laune, ich kann das doch alles nicht mehr so. Und wusste auch gleichzeitig, also wir sind einfach nur noch auf dem Zahnfleisch dann gelaufen, was das angeht. Und manchmal, ich glaube, was ich sagen will, ist, manchmal geht's doch einfach nicht besser. Das ist so mein letzter Tipp quasi, wenn es keine Tipps mehr gibt, dann einfach nur irgendwie versuchen, durchzuhalten und da durchzugehen, weil da trifft dann auch irgendwann wieder zu, ist es alles eine Phase und alles geht vorbei.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst Top hat zwei.
Das ist bei uns jetzt vorbei.
Und ja, du hast es geschafft ohne Strafen. Und ich habe gerade auch nochmal gemerkt, die innere Haltung macht wirklich auch den Unterschied. Gut, dass wir das nochmal so herausgearbeitet haben. Weil man kann sich wirklich in Details verlieren, dann, wenn man mit anderen Leuten irgendwie Situationen komplex beschreibt und dann habe ich dies gesagt und das gesagt und das Kind hat aber das und dann war es jetzt eine Strafe, war es jetzt nicht. Die innere Haltung ist vor allem entscheidend, so. Und die stetige Kommunikation, das in Verbindung bleiben. Es gibt noch einen Teilaspekt zum Komplex Strafen und das sind Belohnungen. Das Gegenteil von Strafen.
Richtig.
Und Belohnungen, die, das ist so ein bisschen dieses bedingungslose Liebe versus dann die Liebe auch irgendwie an eine Bedingung knüpfen, ne, wenn es um Belohnung geht. Und bei Belohnung ist halt der Blick dann eher so auf das Verhalten des Kindes und nicht auf das Kind als ganzes Geschöpf mit seinen ganzen Gefühlen, was es mitbringt. Und da wird dann Liebe und Zuneigung einfach zum Tauschgeschäft. Und klar gibt es einen Unterschied zwischen, komm, wir machen es uns mal schön, wir machen es uns mal gemütlich oder wir machen mal so irgendwie mal was Besonderes, mal was gönnen und das Kind halt abrichten. Also wie dem Pavlovschen Hund. Irgendwie, wenn du das machst, dann gibt es eine Belohnung. Und das Ding mit Belohnung ist nämlich, wenn sie ausbleiben, ist es eine Strafe. Sonst kriegst du hier immer was und jetzt kriegst du es nicht, weil du hast es nicht gut genug gemacht oder nicht gut genug funktioniert. Wie siehst du das?
Da fehlt mir jetzt irgendwie gerade so ein bisschen der Alltagsbezug. Also geht das so in diese Richtung von, man soll auch nicht loben, im Sinne von gut gemacht?
Es geht so ein bisschen auch in diese Richtung, wobei ich das auch sehr kritisch sehe. Also dieses Nicht-Loben. Und also, wir bewegen uns da wieder in dieser schönen Instagram-Sphäre, wo man sein Kind nicht loben darf. Nee, also das bedeutet das nicht. Aber ich meine, Belohnung jetzt wirklich beispielsweise, wenn du nach dem Abholen von der Kita auf dem Weg nach Hause kein Terz machst, dann gibt es zu Hause ein kleines Päckchen Gummibärchen. Und das wird aber nicht gegeben, wenn es irgendwie einen Stolperer gab und das Kind irgendwie nicht kooperiert hat, beispielsweise. Dann ist das Wegbleiben von der Belohnung eine Bestrafung.
Ja, okay.
Das existiert überhaupt nicht in deinem Denken, glaube ich, weil das so fern von unserem Alltag ist, weil wir unsere Kinder nicht belohnen für bestimmtes Verhalten.
Folgende Situation, da brauche ich meine Tochter kommt zu mir und sagt, sie will, dass ich ihr ein Buch vorlese. Und es ist irgendwie 21 Uhr. Nee, das ist keine Belohnung, weil...
Und du sagst, mach dich erst Bett fertig und dann können wir lesen.
Genau. Das und wenn du dann Zähne geputzt hast, dann lese ich dir noch ein Buch vor.
Ist ein ganz normaler Trick. Also wer macht das denn nicht? Okay. Würde ich sagen, ist ein ganz normaler Trick.
Ja, wie verunsichernd das einfach ist auch. Ne?
Ja, ja, total. Ja, aber da ist auch die Haltung entscheidend, ne? So, die Haltung. Und was passiert, wenn das Kind dann nicht kooperiert? Wenn das sagt, nee, ich mag mich jetzt aber nicht anziehen. Willst du dann Kompromiss finden? Oder sagst du, nee, hier wird erst vorgelesen, wenn wir bettfertig sind. Das machen wir immer so und da rücke ich auch nicht von ab. Oder denkst du, okay, lass uns mal schauen. Was brauchst du, damit du dich jetzt bettfertig machen kannst? Oder ich lese erstmal 3 Seiten und danach den Rest des Buches. Weißt du, also die Haltung ist dann da, finde ich, auch wieder entscheidend. Aber es ist ein Trick, der meistens funktioniert.
Ja, also ich lese dann schon erst vor, wenn Zähne geputzt sind und so. Und ich knüpfe das dann auch da dran, weil ich sage, so, das gehört einfach zu unserer Routine dazu. Also es würde halt nicht zu der Situation kommen, dass sie nicht die Zähne geputzt hat und dann im Bett liegt und ich dann sage, nee, ich lese jetzt nicht vor, weil du nicht die Zähne geputzt hast. Weil wir einfach das Zähneputzen vorher schon durchgesetzt haben, sozusagen.
Genau.
Weißt du? Also dieses dann trifft dann gar nicht ein.
Aber Routine hast du ja gerade angesprochen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also sowas wie Routinen innerhalb der Familie entwickeln ist ja was super Schönes und was ganz Wichtiges und viel schöner als jetzt irgendwie so Regeln. Also sowas wie, es wird erst vorgelesen, wenn irgendwas erledigt wurde oder irgendwas gemacht wurde, so, sondern nee, das ist unsere Abendroutine und die können wir jetzt gerne gemeinsam starten und dann zum Schluss kuscheln wir uns ein und lesen. Das ist ein Unterschied. Ich habe dich jetzt nachhaltig irritiert.
Nee, ich versuche nur gerade irgendwie meinen Alltag durchzugehen. Aber ich finde dieses Loben-Thema, das habe ich auch gelesen, dass wenn man zu viel lobt, dass das dann auch zu Kreativitätsverlust führt oder es Kindern nur noch um das Ergebnis geht und nicht mehr um den Weg dahin, also nur noch um das fertige Puzzle und nicht um das Puzzlen per se und das auch
ja,
so
oder
die Kreativität
darum, die Eltern glücklich
hemmt.
Zu machen, ne?
Ja, und ich finde es halt, also vom reinen Gefühl her finde ich das schon auch schwierig so, weil, also wenn ich mir denke, mich freut es total, wenn irgendwie meine Eltern dann auch zu mir sagen, so, hey, wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast, wir sind mega stolz auf dich oder keine Ahnung, was ab und zu mal passiert. Nee, aber weißt du, also in dem Moment würde ich ja nicht sagen, damit haben mir jetzt meine Eltern keinen Gefallen getan, weil sie mich gelobt haben, sondern auch als Kind hat das eher mein Selbstbewusstsein gestärkt, wenn ich das Gefühl hatte, hey, meine Eltern sehen Fähigkeiten und Qualitäten in mir und sprechen das auch aus. Und das ist aber ja auch eine Form von Lob. Deswegen finde ich das auch schon sehr so schwarz-weiß denken. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das dann so negativ konnotieren würde. Schwierig.
Würde ich per se auch nicht. Also man kann sich ja mal anschauen, was macht halt Lob biochemisch im Gehirn? Das schüttet halt Glückshormone aus, ne? Und ist halt eine sehr positive Erfahrung. Und natürlich ist es wahrscheinlich dann so instinktiv, dass Menschen, ich kann da, glaube ich, auch über große Menschen reden, aktiv versuchen, dieses Glücksgefühl wiederherzustellen oder einfach die engsten Bezugspersonen glücklich zu machen. Und da kann halt schnell so ein, in Anführungsstrichen, Abhängigkeitsverhältnis dann entstehen und dass dann eben das, was man tut, nicht mehr intrinsisch motiviert ist, sondern einfach es nur, wie du meintest, schon um den Outcome geht und gar nicht mehr das Schöne an dem Weg irgendwie, so vom Kind empfunden wird, sondern ist dann irgendwie nur auf ein Lob aus, ist von wegen, guck mal, ich habe ein Bild gemalt, oh toll, schön, bla. Man soll ja dann irgendwie sagen wollen, du hast unterschiedliche Farben benutzt. Welche Farben hast du denn benutzt? Erklär mir doch mal, welches Material ist das, mit welchem Pinsel.
Und du kannst so stolz auf dich sein und nicht ich bin stolz auf dich und so. Ja,
ich finde auch da, macht das, wie ihr das fühlt. Also ich lobe meinen Sohn, wenn zum Beispiel auch ein Tag super gelaufen ist und er zum Beispiel auch echt Impulskontrolle bewiesen hat. Beispielsweise, ich muss das Baby hinlegen, bin alleine und er kommt nicht irgendwie mehrmals rein und stört die Einschlafbegleitung, sondern bleibt in seinem Zimmer und spielt. Dann sage ich danach, hey, danke. Danke, dass du das gerade möglich gemacht hast. Das hat super funktioniert. Du bist echt schon so groß. Und wenn er es nicht schafft, dann bleibt dieses Lob danach nicht aus, sondern dann sage ich, hey, danke, ich weiß, du hast dir Mühe gegeben und ich weiß, das ist nicht einfach. So, also ich bleibe in Kontakt, ich bleibe in Verbindung und Kommunikation. So, deswegen, also.
Und ich finde, es ist ja auch nicht nur so eine, also die Gefahr oder die, was man da dann quasi vermeiden will, ist ja auch so ein People-Pleaser großzuziehen, der darauf angewiesen ist, von außen validiert zu werden und sich dann verbiegt und so. Aber ich finde, es ist dann auch sehr monokausal betrachtet, weil das würde ja gleichzeitig erfordern, dass du deinem Kind nicht beibringst, eigene Grenzen zu setzen. Aber das tun wir ja, weißt du, oder das würde ich ja in dem Moment tun, dass auf der einen Seite lobe ich sie und auf der anderen Seite bringe ich ihr bei, hey, wenn du selber eine Grenze gesetzt hast, dann ist das wichtig, dass die nicht durchbrochen ist und dass die respektiert wird. Wenn du da, wir haben zum Beispiel ein Kind in der Kita, das wir ab und zu mal, irgendwie aus einer anderen Gruppe, keine Ahnung von wo, und wir treffen die ab und zu mal in der Garderobe. Und der sagt irgendwie, in einer Tour sitzt er da und sagt ihren Namen, ich nehme jetzt mal irgendeinen anderen, sagt irgendwie, hallo Maria, hallo Maria, hallo Maria, hallo Maria.
Ich habe gerade an Marie gedacht, richtig krass, wir hatten gerade voll die Gedanken übertragen. Ich wollte nur Marie sagen. Junge, du weißt, dass mein zweiter Name Maria ist, ne?
Oh, ja, richtig, ja. Ich habe dich auch so eingespeichert. Okay, das ist einfach nur, ein Beispielname, ja? Also sag einfach, hallo,
Nein, jetzt nimm Maria.
Josephine.
Josephine.
So in einer Tour durchgehend. Und dann sage ich ja auch so, ich stelle mich dann auch manchmal körperlich zwischen die beiden, dass sie gar nicht mehr so richtig, also so ein bisschen von dem anderen Kind abgeschirmt ist. Und
flüsterst so ein heißes Maul über die Schulter.
Und sagt dann auch so, hey, weil sie sagt dann, ich will dem Kind nicht Hallo sagen. Mhm. Ich möchte das nicht. Und dann sage ich auch so, das ist auch total okay, du musst nicht Hallo sagen. Du musst mit dem Kind nicht reden, wenn du nicht möchtest. Und weißt du, also wenn ich ihr da jetzt aber sagen würde, ja, aber guck mal, der will doch nur nett sein, der will dich doch nur begrüßen oder guck mal, das ist doch lustig und ihr dann irgendwie eine andere Sichtweise auferzwingen würde, weißt du? Also in Kombination mit dem Lob sehe ich dann dieses Gefahrenargument, aber wenn ich meinem Kind gleichzeitig beibringe, eigene Grenzen zu setzen und zu wahren und sich trauen, Nein zu sagen, finde ich, greift es schon wieder nicht mehr.
Okay, du hast quasi gerade den Bogen gespannt, warum wir einfach keine People-Pleaser großziehen, ganz allgemein. Ne? Das Thema umfasst ja dann noch andere Bereiche als Strafen und Belohnungen.
Ja, genau. Aber ich meine ja damit dann auch, dass nur weil, also ich will es nicht so monokausal halten oder mit man hier nicht rausnimmt, nur weil ich mein Kind lobe, erziehe ich einen People-Pleaser. Oder wird mein Kind nicht lernen, auch stolz auf sich selbst zu sein? Weil ich glaube, dass, also so einfach geht's halt nicht. Ich glaube, wir Menschen sind schon ein bisschen komplizierter als das.
Denke ich auch.
Das so, wollte ich sagen.
Digi, wir haben, glaube ich, genug abgefrühstückt, war? Oder?
Genau. So.
Haben wir echt wirklich, also meine Güte, das
haben wir
ist
gemacht. Wir haben jetzt
großes
wir haben
Thema noch, angepackt.
Wir haben zwei Restprogrammpunkte, die wir jetzt noch abfrühstücken müssen. Punkt Nummer eins, die Rausschmeißerfrage, die geht jetzt heute logischerweise an dich.
Ah ja.
Richtig, ja, die gibt es ja auch noch. Und zwar, wenn du zum Beispiel, weil du in ein anderes Land gehst und die Sprache nicht sprichst oder irgendwas passiert und du müsstest komplett von vorne neu anfangen und du dürftest nicht in deinem Beruf arbeiten, in dem du jetzt arbeitest, sondern müsstest komplett neu anfangen in irgendeinem anderen Beruf, was würdest du machen?
Ich glaube, ich würde was Handwerkliches machen, was vor Ort gebraucht wird und was mir selbst Spaß macht. Weil gerade in den handwerklichen Jobs, da zählt, was man mit seinen Händen macht und nicht, was man sprechen und verstehen kann. Ich bin eh handwerklich total begabt, es macht mir sehr viel Spaß. Und ich würde Richtung Schreinerei, glaube ich, gehen. Also ich würde gerne mit Holz arbeiten, Möbel bauen, sowas in die Richtung.
Oder hätte ich kein Talent. Wir hatten in der dritten Klasse Werkunterricht und wir mussten so Schiffe schnitzen. Nee.
Ich liebe das. Ich bin eine kleine Bastelmaus und wäre auch gerne eine große Bastelmaus und habe noch allerlei DIY-Projekte im Kopf, die ich gerne irgendwann mal umsetzen möchte. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, cool. Sehr, sehr cool.
Und du?
Ich würde kochen oder backen. würde ich gerne. Würde ich auch nochmal so eine Patisserie oder Kochausbildung machen.
Ist ja auch Handwerk.
Ja.
Ja.
Genau.
Schön. Ich könnte mir auch noch als Nebeneinkommen vorstellen, dann Fotografen zu machen. Gut, es ist nicht das, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich ja Grafikdesign, Infografik, Illustration und so weiter. Aber Fotografie kann ich auch ganz gut. Habe ich auch gelernt und habe ich auch früher hobbymäßig ganz viel gemacht. Also ich würde Schreiner und Fotograf würde ich machen.
Sehr gut. Also wir haben euch ja angekündigt in der Anmoderation, dass wir noch eine kleine Ankündigung haben. Super konkret werden wir jetzt leider nicht. Das heißt, es war auch irgendwie ein bisschen Clickbait, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wir werden nämlich die große Ankündigung werden wir in 2 Wochen machen. Da wird es eine Special-Folge sozusagen dazu geben. Es stehen nämlich kleine, große Veränderungen bei Mama Halblang an, über die wir uns aber selber noch konkret auch Gedanken machen müssen. Und wie das alles aussieht, was euch da genau erwartet und wie es demnächst weitergeht, darüber sprechen wir dann ganz ausführlich mit auch intimen Einblicken in 2 Wochen. Und bis dahin machen wir alle halblang.